Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Filmpodcast. Wir sprechen hier, wie immer, über die Verfilmung von Videospielen. Und das tue ich diesmal mit Markus Trutt,
Hallo
Redakteur von Filmstars, nicht Christoph Federsen. Hallo Markus.
Eine Überraschung, ja.
Ja, was ist da denn los? Die Leute sind entsetzt.
Also ja. Ich glaube, ich Christophs späte Rache dafür, dass er ja auch mal einmal mit der Vertretung, ich glaube bei, was war es, Like a Dragon, Yakuza,
ja,
war es da?
Yakuza, ja, genau. Ich hatte natürlich einen hervorragenden Grund dafür. Ich habe gesagt, hier, wir haben jemanden, der kennt sich mit dieser Yakuza-Reihe ganz hervorragend aus. Ich hatte zu dem Zeitpunkt super wenig Zeit. Und da habe ich gesagt, ja komm, das macht mal der Sebastian. Ne? Hat er sich auch geziert, der Christoph. Ne? Hat er gesagt so, ohne den internationalen Megastar von The Pot aufnehmen, weiß ich nicht, kriege ich denn dann noch genug für mein Geld und meine Zeit?
Ja? Er ist ja immer noch nachtragend. Der hat mir auf jeden Fall aufgefallen, ich soll das hier unbedingt nochmal erwähnen, dass das jetzt quasi
seine
späte Rache ist.
Ja. Ich hatte das Gefühl, dass er eigentlich seine Rache in diesem Podcast schon genommen hatte, aber...
Das reicht nicht. War nicht konsequent genug.
Genau. Aber er hat dann auch natürlich ja mit chirurgischer Präzision genau den richtigen Film ausgesucht, nämlich Return to Silent Hill, über das wir heute sprechen werden. Doppelt heikel. Erstens ist es die Verfilmung von Silent Hill 2, einem Spiel, das manchen als eine der besten Videospiele aller Zeiten gilt, eines der besten Horrorspiele aller Zeiten gilt. Es hat eine Fanbase, die wirklich wahrscheinlich zu jedem Monster einen Impulsvortrag von mindestens einer Stunde halten kann. Also da sage ich jetzt auch schon gleich, ne? Ich habe Silent Hill 2 Remake jetzt ja vor kurzem gespielt und besprochen. Ich habe auch das Original mal gespielt und sowas, aber ich bin nicht der Silent Hill 2 Super-Experte. Ich hoffe einfach, ich komme durch diesen Podcast durch ohne wütende Post, ja. Also mein internes Ziel ist einfach, dass ich mir immer vorstelle, wenn der Björn von Inkribben diesen Podcast hört, wie ist sein Puls? Ja? Und wenn der irgendwo unter 90 bleibt, bin ich zufrieden mit mir. Das ist die Zielsetzung, die ich hier habe. Ja, und das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, die Kritiken vorab in den USA, ne, ist das Ding schon unterwegs. Bei uns startet der jetzt Anfang Februar. Das hatte ich schon gesehen vorher, dass er nicht so wohl gelitten ist. Ne?
Ja.
Das Beste, was man sagen konnte, ist, er ist irgendwie, glaube ich, auf Rotten Tomatoes mit 0% Kritikerzustimmung gestartet und hat sich dann so auf 17% hochgekämpft.
Immerhin, ja. Und wir haben es auch, glaube ich, diesmal nicht mit so einem Fall zu tun, wo da eine große Diskrepanz ist zwischen Kritikern und Zuschauern. Also die Fans strafen es offenbar auch, aber er hat, so, glaube ich, so 30 Audience Score jetzt bei Rotten Tomatoes. Also irgendwie ist da schon eine einhellige Meinung vorhanden, um das schon mal vorwegzunehmen.
Ja, genau. Ja. Also da hat man da auch das Gefühl, ne? Hat sich der Christoph gedacht, also wenn ich einen aussitze.
dann schicke ich doch den hier in den Podcast, der die Filmstartskritik geschrieben hat. Die habe ich natürlich nämlich tatsächlich geschrieben. Bei mir ist es, ich kann dich jetzt auch nicht so viel durchziehen, mit was so Silent Hill Wissen angeht. Ich bin nämlich auch nicht der Riesenexperte. Eigentlich ähnlicher Stand wie du, wenn du das gerade, weil du hattest das gerade schon erwähnt. Mir ging es immer so, das schon mal nochmal kurz zu erzählen. Es ist immer ein bisschen an mir vorbeigegangen, die Reihe. Eine der Reihen, der großen Reihen. Ich bin auch gerne Gamer, immer noch. Zeit ist natürlich weniger geworden, wie bei uns allen, auch mit Nachwuchs und so. Ich nehme dann immer so 2-3 Stunden abends, wo ich entweder dann Film gucke, Serien gucke oder zocken kann. Also das ist schwierig, da kommt man nicht so schnell voran. Da spielt man schon mal ein halbes Jahr Cyberpunk oder so. Aber ja, Silent Hill ist wirklich auch damals schon immer ein bisschen mehr an mir vorbeigegangen. Ich war früher halt vor allem PC-Spieler und das war ja schon eher eine Konsolenreihe, will ich es mal nennen. Und das war bei Silent Hill so, das war Resident Evil so. Resident Evil habe ich inzwischen nachgeholt, nachgebinged, wenn man das bei Spielen so nennen kann. Hatte ich auch großen Spaß mit. Bei Silent Hill war es damals tatsächlich so, der erste Film hatte mich da neugieriger gemacht, als ich es war zu diesem Zeitpunkt. Und dadurch habe ich den ersten Mal nachgeholt und da reingespielt. Aber zu einem Zeitpunkt, wo es dann auch schon ein bisschen sperrig und schwierig war. Aber das war meine Erfahrung. Und jetzt auch das Remake gezockt. Aber gerade vor kurzem noch beendet. Ich glaube, vorgestern oder so. Also ganz frisch.
Okay, nice. Ja, wie gesagt, also ich habe das Gefühl, ich bin schon einigermaßen ganz gut in dem Thema gerade drin, weil für das Remake gar nicht so lange her ist. Ne? Aber ich stehe nicht da und bin erster Vorsitzender des Silent Hill 2 Fanclubs.
Genau, wir sind nicht unwissend, ja. Aber wir sind jetzt auch nicht Hardcore-Fans.
Ja, genau. Also ich weiß, was die Leute darin sehen. Ich verstehe das auch. Mein Problem war immer, dass ich das nicht so richtig nachempfinden kann. Ich kann das nachvollziehen, aber nicht so richtig nachempfinden. Das ist ein Spiel, das so auf das hat, finde ich, so seine stärksten Qualitäten irgendwie auf so einer Ebene, wo man sich, wenn man sich hinterher hinsetzt und drüber nachdenkt und viele Dinge nochmal erfährt, was das Spiel so macht. Ja? Das heißt also, das ist so ein Ding, das hat einfach ganz viele Ebenen, das hat, arbeitet sehr viel mit Metaphorik und Symbolismus und das ist auch deswegen hoch im Kurs, weil es sich sehr viel getraut hat, auch rangetraut hat an sehr ernste und sehr bedrückende Themen zu einer Zeit, als das Videospiele nicht gemacht haben. Das ist aber was, wo ich, glaube ich, vielleicht auch so genau am falschen Scheitelpunkt gewesen bin, als ich das gespielt habe. Ich war noch zu jung und dumm, um vieles von dem zu erkennen, was das Spiel wirklich brillant macht. Deswegen hat das da nicht so gewirkt, aber ich war schon zu alt, um mich davor so richtig zu gruseln. Okay. Und ich habe so das Gefühl, das ist so die falsche Melange gewesen. Das heißt, meine Erinnerung an Silent Hill 2 ist schon so, ja, das war schon ein gutes oder auch sogar sehr gutes Spiel, aber ich war da jetzt nicht so richtig weggeblasen von. Aber ich, wie gesagt, ich kann erkennen und anerkennen, dass das richtig gut ist. Ich fand jetzt auch das Remake richtig stark und hatte da jetzt auch eine viel größere Wertschätzung für das Ding gewonnen. Und dementsprechend, ne, also das kann man vielleicht auch schon vorwegnehmen, wenn wir jetzt dann Richtung Film einscheren. Ich glaube, für Fans von dem Spiel ist diese Verfilmung ein Affront.
Ja.
Also, das ist so ein Ding, da werden hinterher Briefe ans Konsulat verfasst, in denen kommen dann Worte vor, wie bei allem gebotenen Respekt.
Ja. Oder gottlos.
Ja, ja, oder genau, ja, also das ist dann schon so die ganz harte Gangart, ja. Mhm. Da wird sogar vielleicht mal gesagt, ich möchte höflichst darauf hinweisen, dass.
Genau, so fangen solche ja. Stimmen immer an, das wissen wir.
Ja, ja, genau. Das ist so wie Fankritik nun mal aussieht, ja. Wir alle kennen das.
Ja, richtig.
Darauf, also das sei schon mal vorweggeschickt. Ich glaube, die Leute, die da sitzen und sagen, boah, ey, Meisterwerk, best ever und so weiter und so fort, die müssen einen kleinen Tisch mitbringen, auf den sie ihre Stirn schlagen können. Weil diese gepolsterten Kinosessel oder sowas, das wird sehr unbefriedigend, denke ich, ausgehen. Und umgekehrt glaube ich aber auch, die Leute, die jetzt mit Silent Hill noch gar nicht vertraut sind, ich glaube, die werden von dem Film total allein gelassen werden hinterher. So, und die Leute wie wir in der Mitte, ich nehme hier so ein bisschen die Kritik, das Fazit so ein bisschen schon mal vorweg, aber das ist ganz gut für die Leute, weil wir ja diesmal über einen Film sprechen, der gerade erst jetzt in die Kinos kommt. Das heißt, wer sich hier irgendwie eine Empfehlung abholen will, der weiß schon mal, worauf er sich einlässt und dann erklären wir gleich, warum wir das so sehen. Und also das heißt also, ich bin da rausgegangen, habe gedacht so, fahrig, größtenteils langweilige Geschichte. Ein paar hübsche Bilder, aber das war's. Ich weiß nicht, wie es bei dir gewesen ist mit der Kinoerfahrung.
Bei mir war es tatsächlich ein bisschen positiver sogar. Und da bin ich aber auch hier in der Redaktion inzwischen ganz alleine. Also ich habe den auch noch ein bisschen früher gesehen, schon für ein Interview mit Christoph Gans, also mit dem Regisseur. Und ist also jetzt nicht mal ganz frisch, habe dann aber auch die Kritik, wie gesagt, geschrieben. Und da war ich so ein bisschen hin und her gerissen, jetzt nach diesen, wenn man jetzt nach diesen Filmstartsternen von 5 geht, als Maximum, hatte ich dann so zwischen 2,5 und 3 überlegt. Weil wir sind, glaube ich, du hattest das schon gut erwähnt, wir sind eigentlich genau da in dem Publikum, das zumindest das Potenzial hat, ihn irgendwie okay zu finden. Und so geht's mir auch. Also ich finde den wirklich nicht voll katastrophal, kann es aber aus einem Fan-Gesichtspunkt durchaus nachvollziehen. Andererseits finde ich es als Adaption eigentlich gar nicht so schlecht. Also was mir hier wieder gefallen hat, das hat Christoph Gans, der hatte den ersten Silent Hill-Film schon gemacht, den ich wirklich echt gut fand. Das klang ja damals, wie jetzt gerade schon durch, als ich gesagt habe, das hat mich damals motiviert, dieses Spiel mal zu spielen. Und danach hatte ich es auch noch mehr wertgeschätzt, weil ich halt finde, er hat diesen Vibe einfach damals so gut eingefangen. Also er macht ja schon auch was Eigenes, er orientiert sich zwar am ersten Silent Hill-Spiel damals, aber er hat da schon was Eigenes gemacht, aber er kriegt einfach das Gefühl so hin, mit den Kamerafahrten, Perspektiven, mit der Originalmusik teilweise, mit der ganzen Stimmung. Und ich finde, das schafft er für mich zumindest ja auch. Also ich, gerade so in den ersten 20 Minuten war ich wieder drin in dieser Welt, war ich schon wieder eingelullt. Es ist nicht ganz so ausgefeilt, die Bildsprache, aber er hat auch wieder so ein paar schwelgerische Kamerafahrten, wie er die Stadt einfängt und so, dieses typische Nebelfangen. Ich finde, das kriegt er schon gut hin und das hat bei mir wieder gewirkt. Also spätestens, wenn man an einem ikonischen Ortsschild vorbeikommt und so, das ist schon was, wo ich dann einfach in der Stadt wieder drin bin und das ist eine gute Grundlage einfach für die weitere Reise. Egal, wie holprig das da noch wird und das wird teilweise sehr holprig, war ich zumindest drin. Deswegen kann ich da nicht in diese Vollkatastrophenwertung reingehen. Also für mich war es eine okay Erfahrung. Nicht so gut wie der erste, aber besser als der schreckliche zweite Teil für mich.
Also für mich hat er halt, wenn wir über diese Filmstarts-Sternchen sprechen, Da hat er halt immer den Vorteil, dass wir in dieser Reihe so unterirdischen Shit immer sehen,
ja,
dass ein Film wie Return to Silent Hill, das halt zumindest in der Art, wie es gefilmt ist, sehr kompetent ist,
ja,
ne? Wo man sagt, da wurde auch viel aus dem Budget rausgeholt, in dem Falle 23 Millionen kolportierte, dass die dann immer schon automatisch so irgendwo bei 2 irgendwo landen, weil ich dann im Kopf immer denken muss, es gibt ja noch Postal, es gibt ja noch House of the Dead, es gibt ja noch Alone in the Dark, ne? Und so weiter und so fort. Das heißt also, das ist der Uwe Boll-Sockel.
Der hilft vielen Videospielverfilmungen, ja, das stimmt.
Ja, genau. Also alle stehen auf den Schultern dieses Giganten, ja, der im Grunde genommen so diese untere Range von 0 bis 1,5 ausdefiniert hat, wo man hinterher immer da sitzt und sagt so, ja, aber besser als das ist schon, hättest du dem doch damals 1 gegeben, dann könntest du ja auf 1,5 gehen und so weiter und so fort. Also von daher, aber ich war schon also wirklich sehr minder unterhalten, muss ich sagen.
Ja.
Aber nun gut, das erstmal schon mal vorneweg. Also die Leute, die hier reingegangen sind und sagen, oh, Spoiler, oh, um Gottes Willen, ja, sag doch mal, soll ich da rein oder nicht? Also ich sag nicht. Du sagst, keine Ahnung, vielleicht.
Ja, genau, das ist immer ein bisschen ein langweiliges Fazit, aber ich würde es auch nicht uneingeschränkt empfehlen. Aber wenn man sich ein bisschen losmachen kann von diesem, ich will unbedingt eine 1:1-Adaption, die genau das macht, was das Spiel gemacht hat, dann auf jeden Fall nicht. Aber ein bisschen offen sein für eigene Interpretationen, dann kann man schon einen Blick wagen, finde ich. Vielleicht nicht ins Kinoticket, vielleicht eher im Streaming dann. Aber ich meine, wir plädieren ja immer fürs Kino, aber... Ja, damit man nicht denkt, dass
das stimmt. Als Spende fürs Kino, aber das geht immer.
Ja,
und da könnte man auch ja wahrscheinlich in einen beliebigen anderen Film reingehen, der gerade läuft irgendwo. Von daher muss es der sein, I don't know. Ne? Das weiß ich nicht. Wir reden jetzt drüber, warum das so ist. Jetzt kommt zwar noch mal ganz kurz so der Kurzabriss und sowas, aber danach geht's los mit Spoilern. Ich werde auch keine separate Warnung mehr ausgeben. Ihr wisst alle, worauf ihr euch einlasst bei dieser Art Podcast inzwischen, denke ich. Also, wir haben es schon gesagt, Christoph Gans kehrt zurück nach Silent Hill. Doppelbedeutung.
Wow.
Macht diese Verfilmung von Silent Hill 2, hat ein Budget von, wie gesagt, kolportierten 23 Millionen. Das Ganze hat eine für heutige Verhältnisse erstaunlich knackige Laufzeit von einer Stunde 46 Minuten. Dann ist das Ganze geschrieben von Christoph Gans, von einem Menschen namens William Joseph Schneider. Der hat auch das The Crow Remake geschrieben.
Upsi.
Und Sandra Vaughan, die hat eine Realverfilmung, also mitgeschrieben an einer Realverfilmung von Die Schöne und das Biest, die auch Christoph Gans gemacht hat. Also da sehen wir die Connections, übrigens bei dem William Joseph Schneider auch, weil der hat dieses Crow Remake, das wurde mitfinanziert von Ashton Hill Media, die hier auch filmfinanziell sind. Mhm. Das heißt also auch da ist wahrscheinlich so ein bisschen, ne, einfach so, man sieht so die Seilschaften, die so eine Besetzung alle dann hinterher zusammenführen, ja, ne? Der Christoph sagt, ja, die kenne ich, mit der habe ich damals das Ding geschrieben, die holen wir hier dazu. Die Geldgeber sagen, ja, wir haben da auch jemanden an der Hand, den würden wir da auch nochmal dran setzen für eine Überarbeitung. Und dann ist hier hinterher dieses Trio zusammengekommen. Genau, Darsteller, relativ unbekannt, zumindest für mich. Jeremy Irvine spielt den James Sunderland, das ist die absolute Hauptfigur in dem ganzen Ding. Das ist scheinbar der Junge aus War Horse. Aber das wusste
ich. Ja, genau. Das ist schon noch seine größte und bekannteste Rolle tatsächlich auch.
Was krass ist, weil ich bin aus dem Film raus und habe gedacht so, ach du Scheiße, das war ja nix. Und dann war ich überrascht und dachte so, aber wow, das habe ich voll gut in Erinnerung.
Ja, ich muss auch sagen, also ich finde, er ging noch. Ich meine, die Figur soll ja auch... Ich fand es eigentlich auch mal ganz schön, dass er mehr auf Sachen reagiert als sein Spielependant, obwohl das natürlich auch Sinn hat, dass sein Spielependant jetzt nicht die ganze Zeit sagt, ah und oh. Aber das war mir, um mich so ein bisschen mehr reinzufuchsen in die Figur, ein bisschen hilfreicher. Und sonst ist er okay. Ich fand ja tatsächlich seinen Co-Star, du hast wahrscheinlich den Namen jetzt da parat, ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf, die kann ich nämlich tatsächlich gar nicht, schlimmer. Also es lag teilweise auch in ihrer, sie hat ja auch mehrfach Rollen, es lag auch in ihrer schlechten Perücke ein bisschen, die sie später als Maria hatte, aber das hat für mich nicht so richtig funktioniert. Ich fand ihn noch okay, also zumindest erträglich, sage ich mal.
Also das ist Hannah Emily Anderson.
Du sagst
die
es.
Die spielt die Mary und die Maria. So, jetzt können wir gleich direkt hier ganz geschmeidig kurz zu einem Story-Recap übergehen. Also ja, Worum geht's denn in dem ganzen Ding? James Sunderland ist die Hauptfigur. James Sunderland kriegt einen Brief von seiner Frau Mary, die sagt so, ey, komm zurück an unseren Special Place, nämlich Silent Hill. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist, die ist eigentlich seit 3 Jahren tot. So, und James Sunderland ist eigentlich im Film ist er so ein saufendes Wrack inzwischen, ne? Und er kriegt diesen Brief, so, und jetzt fährt er also nach Silent Hill. Das Spiel startet im Grunde genommen so damit, ne, und macht dann eigentlich so eine kleine Voice-Over-Rückblende, dass der halt diesen Brief gekriegt hat, und das startet aber dann hinterher so richtig in beiden Fällen auf einem kleinen Parkplatz oberhalb von Silent Hill. Silent Hill ist in dem Falle halt so ein Städtchen, das da am Ufer eines Sees ist, umgeben von Bergen, ganz idyllisches Plätzchen. Und das ist offensichtlich ein Ort, der eine große Bedeutung hat für James Sunderland und seine Frau. Im Spiel ist es jetzt so, dass das alles noch sehr viel mysteriöser ist, ne? Man kriegt diesen Brief, man weiß, oh, das ist ein Brief von einer toten Frau, man kommt nach Silent Hill, ist ja der zweite Teil, man weiß auch, oh, aus dem ersten Teil, so, oh, ist Silent Hill, das war doch diese Stadt, da ist alles neblig und irgendwelche Monster sind unterwegs und wahrscheinlich ist keine gute Idee, nach Silent Hill zu fahren. James Sunderland, weißt du, was du da tust? Und jetzt ist er also auf der Suche nach seiner toten Frau oder zumindest dem Absender dieses Briefes in Silent Hill, und auch hier das gleiche Ding wie immer. Silent Hill ist so eine Art mentales Fegefeuer eigentlich. Zumindest ist das meine Interpretation des Ganzen, wenn ich das heißt, also jetzt bezogen auf Silent Hill 2. Das heißt also, James Sunderland ist an diesem seltsamen Ort, dieser Stadt, diese Kleinstadt, die in Nebel gekleidet ist. Es gibt meistens dann auch irgendwelche Backstory, dass in dieser Stadt auch manchmal eine riesige Katastrophe stattgefunden hat. Ich hoffe, ich weiß gar nicht, ist das im zweiten und im ersten identisch? Es gab auf jeden Fall irgendwo, glaube ich, so dieses Kohlefeuer, ne, wo dann der ewige Ascheregen und Rauch auf diese Stadt niederprasselt. So, und dann trifft er dort seltsame, monströse Kreaturen. Und der Kniff an der ganzen Geschichte ist, diese monströsen Kreaturen sind immer Repräsentationen des Unterbewusstseins von James. Also unterdrückte Schuldgefühle, unterdrückte sexuelle Begierde und so weiter. Also sehr freudianisch ist das Ganze unterwegs. Und es gibt dann aber auch hier noch so einen kleinen Cast an zusätzlichen Figuren, die ebenfalls in Silent Hill sind. Und die haben auch, bis auf eine Ausnahme, alle irgendeine Art von Schuld auf sich geladen. Und deswegen diese Interpretation. In Silent Hill ist dieser Ort, wo Leute konfrontiert werden mit ihrer Schuld, mit unterdrückten Gefühlen, mit unterdrückten Ressentiments und all dem. Und das ist, die müssen dann durch diese Konfrontation mit den Schrecken und der Gewalt in dieser Stadt, weil diese Monster sind nicht harmlos, eine Art von Läuterung erfahren, um auch einzusehen, was sie verbockt haben. Das ist so ein bisschen der Kern des Ganzen. Und jetzt, wie gesagt, Spoiler, ne? bei James ist es halt zum Beispiel so, dass sich am Schluss des Spiels halt rausstellt, James Sunderlands Frau Mary ist schwer krank geworden. Und durch diese Krankheit, weil sie da die ganze Zeit in diesem Siechtum und Schmerzen verharrt hat, musste James sich halt um sie kümmern. Sein ganzes Leben steht still. Mary, weil sie so leidet, wird auch aggressiv und unfair dem James gegenüber. Das heißt also, er kann sich noch nicht mal in so diese Retter- und Fürsorgerrolle reinfügen, sondern das ist eine einzige Tortur für ihn. Er hat offensichtlich unterdrückte sexuelle Begierde, die natürlich auch nicht mehr irgendwie sich entladen kann, weil die Frau todkrank ist, und am Schluss bringt er sie um. Und das ist im Spiel sehr ambivalent, so eine Mischung aus eine Erlösung aus Mitleid, aber auch eine Befreiung aus egoistischen Gründen, weil er mit dieser Situation nicht mehr klarkommt. Und das ist eigentlich das, was auch gerade diese Auflösung am Ende im Spiel besonders macht und dem ganzen Gewicht verleiht, dass das nicht nur ein Mercy Kill ist, sondern dass sehr deutlich ist, der James hat einfach keinen Bock mehr. Ne? Der kommt einfach nicht mehr klar damit. Und der will sich von dieser Belastung befreien. Und das macht ihn dann zu eben einer Figur, die nicht ein Held ist oder sympathisch ist in ihrem Handeln. Aber zu einem gewissen Grade kann man auch verstehen, wie unerträglich diese Situation für ihn ist. Und das macht das Ganze unbequem und schwierig. Ja, das ist also die Story vom Spiel. Ja. Und der Film, der geht schon grob in die Richtung, macht aber einen entscheidenden Federstrich am Schluss nämlich anders und nimmt genau diese Ambivalenz raus und ersetzt es dadurch, dass die Mary ihren Tod will. Mhm. Die fordert ihn wirklich direkt auf, sie zu töten, und da ist es sozusagen, da erstickt er sie mit dem, nicht mit dem Kissen wie im Spiel, sondern mit den Händen aus Liebe, und man sieht sogar, sie drückt seine Hände so auf ihr Gesicht, sie will das wirklich. Ne? Ja, das ist jetzt schon mal sehr grob Abriss, in dem wir uns bewegen.
Ja, es ist, wenn man so will, eine mutige Entscheidung, das so abzuändern. es raubt dem halt einfach so ein bisschen die Wucht. Ich finde es legitim, wie gesagt, Adaption mag ich inzwischen, glaube ich, auch ein bisschen mehr, so sehr ich auch bei Spielen, die ich liebe, es mag, wenn man halt die Story und alles irgendwie sehr werkgetreu adaptiert und rüberbringt, dass ich das dann auch mal meiner Frau zeigen kann, weil die ist keine Gamerin und dann erlebt ihr das halt so, wie es sein soll. Aber andererseits, wenn man so sein eigenes Ding draus macht, finde ich es halt auch legitim. Und trotzdem, ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung ist. Man kann es machen. Du hast halt trotzdem noch, er hat halt trotzdem Schuldgefühle. Klar, du hast es hier wesentlich abgeschwächter, weil sie es eben wollte. Aber er hadert natürlich trotzdem mit dieser Entscheidung. Aber klar, so diese Ambivalenz und dieses große, ja, jetzt habe ich das gemacht und das war halt richtig arschig. Und jetzt mit ein bisschen Abstand sehe ich, was ich da eigentlich angerichtet habe. Das fällt hier so ein bisschen weg. Also... Sie.
Also das ist, ehrlich gesagt, also wir sind jetzt natürlich sehr weit vorgesprungen.
Ja, ja.
Ich sag mal, lass uns das nochmal aufheben. Ich habe es jetzt schon mal erzählt, aber wir können das Ende nochmal wirklich am Schluss dann auch diskutieren.
Ja, da gibt es ja auch noch mehr. Also da.
Genau, dass wir den Weg dahin vielleicht auch noch irgendwo erstmal wirklich vernünftig besprechen. Also wie gesagt, es gibt dann halt diesen Weg durch Silent Hill. Es gibt hier noch einen anderen Kunstgriff, nämlich in Silent Hill, dem Spiel, sind diese anderen Figuren, auf die James trifft, größtenteils, ja, bis vielleicht auf eine Ausnahme, nämlich Maria, das sind meistens tatsächlich eigenständige Figuren, die aus ihren eigenen Motiven in Silent Hill gelandet sind. Also da gibt es Angela. Angela ist eine junge Frau, die missbraucht wurde von ihrem Vater und am Schluss den Vater umgebracht hat. Ne? Und das ist ihr Grund, in Silent Hill zu sein, sozusagen. Wegen eben auch dieser ganzen unterdrückten Gefühle, mit denen sie irgendwie, durch die sie durcharbeiten muss. Und es gibt Eddie, das ist ein junger Mann, der wurde wegen Übergewicht die ganze Zeit immer gebullied und sowas. Und der ist dann halt auch gewalttätig geworden und quasi auch so ein bisschen im Spiel ein psychotischer Irrer. Das ist relativ klar, warum der in Silent Hill ist. Mhm. Ne? Maria ist in, glaube ich, den gängigsten Interpretationen tatsächlich die eine Figur, die halt ein weiterer Ausdruck ist von James' Psyche, weil sie sieht auch genauso aus wie Mary. Und Maria ist aber so eine sexy Pole-Dancer-Version von Mary. Ne? Also quasi so die Repräsentation der Mary, die sich James gewünscht hätte, das ist Maria. Ne? Also die ihm keine Vorwürfe macht und die irgendwie eher sexuell offensiv ist und solche Geschichten. Mhm. Und dann gibt's noch Laura, das ist ein Kind und das ist die eine quasi unschuldige Person in Silent Hill. Die erlebt Silent Hill auch anders als die anderen Figuren. Die sieht die ganzen Monster nicht. Die ist halt da, weil sie mit Mary im gleichen Krankenhaus gewesen ist.
Genau, man muss ja generell sagen, dass es im Spiel so ist, dass jeder seine eigene Version im Grunde von Silent Hill hat. Man kriegt das nicht die ganze Zeit mit, aber es wird halt immer so angedeutet und gerade gegen Ende dann auch, wenn James da so einen Einblick hat, wie Angela das quasi erfährt, da merkt man auch, ja, jeder hat quasi seine eigene Version so ein bisschen von Silent Hill.
Genau. Und der Film macht jetzt quasi, das ist ja für Filme nicht unüblich, ne? Filme machen das gerne, wenn sie irgendwas adaptieren, dass sie mehrere Figuren zu einer Figur zusammenfassen. Mhm. Hier macht er einen ganz ähnlichen Kunstgriff, aber auf einer ganz anderen Ebene, der auch diese Funktion nicht erfüllt. Also normalerweise macht man das, weil man sagt, wir haben keine Zeit, um drei Figuren einzuführen, als Charakter aufzubauen und das alles zu erzählen. Also fassen wir irgendwie die zusammen zu einer Figur und nehmen die wichtigsten Sachen mit, die für den Plot gebraucht werden. Das ist also ein Effizienzding. Hier haben sie aber drei Figuren, die normalerweise aber irgendwie eigenständig sind. Und hier sagen sie, okay, das sind aber jetzt alles psychische Fragmente von Mary. Mhm. Also alles wird in diese eine Figur der Mary reingekippt, was aber der Effizienz irgendwie nicht so hilft, weil du hast ja trotzdem erstmal drei Figuren, die du aufbauen musst, nur damit das hinterher in diesem Twist gipfelt, zu sagen, okay, es ist Mary, die... Also Angela ist nur ein Aspekt von Mary, die wurde von ihrem Vater missbraucht, ja. Die Maria ist ein Teil von Mary und so weiter und so fort. Und das ist auch eine komische Entscheidung, über die noch zu reden sein wird. Ja.
Ja.
Naja, und dann halt ist der Weg von James schon so ein bisschen, ne? Der kommt dann auf Silent Hill rein, dann sieht er diese, ich glaube, heißen das Spiel, Lying Figures, diese seltsamen Kreaturen, die aussehen, als hätten sie so einen Bettlaken ganz eng über den Körper gespannt, die spucken irgendwelche Säure und dann bewegt er sich da durch und trifft auf all diese seltsamen Figuren. es gibt auch Sachen, die jetzt nicht dem Spiel entnommen sind, aber mit Kreaturen, die so ähnlich vorkommen, so Sequenzen, wo er verfolgt wird von einem riesigen Schwarm von so heuschreckenartigen oder so käferartigen Kreaturen, die aber hier
süßen
so
kleine
Mäuler haben.
Ja,
ja, genau, diese kleine Gesichter haben. Es gibt natürlich den Pyramid Head, der ihn verfolgt, also diese komische hüdenhafte Kreatur mit dieser seltsamen zugespitzten Badewanne auf dem Kopf und einem riesigen Anime-Manga-Schwert in der Hand. Es gibt die Krankenschwestern, das ist so ein typischer Silent Hill Gegner, diese seltsam, sich seltsam so puppenhaft bewegen und so weiter und so fort. Und der Film ist aber ansonsten, und deswegen ist das auch schon als Zusammenfassung fast schon komplett, der Film ist einfach so eine Aneinanderreihung von diesen Szenen, ne? Von James, der kommt irgendwo hin, so, ah, da ist der Tunnel aus dem Spiel. Ah, er kriegt das Radio aus dem Spiel. Ah, da ist dieses Monster aus dem Spiel. Ah, jetzt wird er von Heuschrecken verfolgt. Ah, hier sind die Krankenschwestern. Ah, hier ist die Figur, da ist die Figur, da ist die Figur. Und jetzt ist die Auflösung da. Also ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich hatte das Gefühl, vom Schnitt und von dieser erzählerischen Kohärenz war das einfach ganz furchtbares Stückwerk. Das ist so ein Film, wo ich das Gefühl hatte, ist da ein Feuer ausgebrochen und wir haben 50% von dem verloren, was wir gefilmt haben. Und jetzt mussten wir halt irgendwie aus dem Rest das Ding zusammenschneiden. Das war sehr seltsam.
Ja, ich kann den Punkt an sich nachvollziehen. Ich sag mal, in der Theorie, für mich hat es trotzdem funktioniert, weil mir hat es eher so unterstrichen, es folgt halt so einer Albtraumlogik, wenn man so will. Ne? Er stürzt da rein in dieses Fegefeuer der Schuld, wenn man so will. Und es ist ein bisschen Abklappern von Station, klar, wir haken das ab und haken das ab, aber es ist auch so, es ist einfach sein Leidensweg und es folgt jetzt es ist keine Story im eigentlichen Sinne, wenn man so will. Er hat halt diese verschiedenen Stationen, die verschiedenen Kreaturen, die alle für irgendetwas stehen und ihn dann halt nacheinander heimsuchen. Deswegen fand ich es relativ passend für die Reise. Man hat halt jetzt nicht so eine Story, die besonders packend ist, wenn man so will, per se, als Story an sich, als Erzählung. Aber für seinen Weg fand ich es dann doch, dass das halbwegs funktionierte und schon auch den Kern aufgreift, der auch das Spiel ausgemacht hat, finde ich. Tatsächlich. Deswegen fand ich das nicht so schlimm. Also mir war es halt eher so diese, wir machen halt die Abfolge von einem Albtraum im Grunde. Deswegen fand ich das okay.
Also das mit der Traumlogik und so, das habe ich mir auch gedacht und dass das an manchen Stellen, kann man das auch sehr gut einfach so schlucken. Bei der Art und Weise, wie diese Erzählung aufgebaut ist, muss ich sagen, da regt sich Widerstand in mir, weil ich kann verstehen, dass das Argument auch in der Hinsicht zieht, aber für das Erleben des Ganzen war es vielleicht einfach dann trotzdem, da kommen einfach nur dann hinterher diese Elemente reingeflogen. Ne? Also diese erzählerischen Beats sind ja im Grunde da. Ne? Also, oh, das ist also hier etwas, das hat alles eine Bedeutung für James und für seine Schuld. Und das ist alles vielleicht Ausdruck seiner Psyche. Aber es ist so zusammengestöpselt, dass ich dann irgendwie das Gefühl hatte, so, aber ich verstehe die Entscheidung einfach nicht.
So ein bisschen ist aber auch der Punkt, also wie gesagt, für mich hat es funktioniert, aber auch, ich befürchte fast, für alle, die, da ist es, was du eingangs gesagt hast, für alle, die halt Hardcore-Fans sind, für die ist es dann vielleicht zu wenig, zu plump oder was auch immer, zu wenig aufgegriffen. Für alle anderen ist es auch zu wenig, weil die nicht an die Hand genommen werden, die es halt gar nicht kennen. Und bei mir, ich war halt so dazwischen, ich hatte im Grunde das Vorwissen, wusste, was das alles ungefähr soll und bedeuten soll. Und deswegen hat es für mich funktioniert, aber man wird nicht wirklich an die Hand genommen, sage ich mal, ne? Also wenn man jetzt
ja und auch nicht mitgerissen, ne? Ja. Also da muss ich sagen, ein großes Problem, das ich für mich hatte, ich fand das Casting für den James fand ich entsetzlich.
Okay.
Ich finde, James Sunderland ist im Spiel für mich so dieser Schatten eines Mannes, ne? Wenn es gibt diese erste Szene, die der Film auch reproduziert, wo er vor diesem Spiegel steht und sich so im Gesicht an der Wange berührt, als müsste er sich selbst davon überzeugen, dass er tatsächlich existiert.
Ja.
Ne? Und das funktioniert für mich hier gar nicht, weil der Jeremy Irvine, den sie da gecastet haben, den würde ich so wie der auch aussieht, ne, den würde ich sehen, als wenn man jetzt ein Lost Remake macht und einen neuen Sawyer braucht, dann kann man den da hinstellen. So. Also der sieht aus wie so ein Sunny Boy, ne? Und es gibt in dem Film auch meiner Meinung nach eine komische Entscheidung, ganz viele Rückblenden, wo man sieht, James und Mary in den guten Zeiten und sowas, ne? Und so fängt der auch an. Der fängt an mit so einer, da ist der James in seinem Mustang und rast über so eine Bergstraße.
In Deutschland offenbar übrigens. Also das sieht sehr nach Deutschland aus. Da haben sie es, glaube ich, auch tatsächlich gedreht. Silent Hills in Deutschland.
Wir haben ja, also wir Bayern haben ja 1 Million hier in den Topf geworfen für den Film.
Naja.
Dementsprechend wurde hier irgendwo in München, Nürnberg und so weiter am Ammersee und so gefilmt.
Also wenn du falsch abbiegst, bist du in Silent Hill.
Ja, genau. Ist dann teilweise auch so ein Ding, was auffällt. Hm. Es gibt eine Szene wieder, da hat der Christoph Gans sich gedacht, so alt, als ich damals den ersten Teil gemacht habe. Und dann gab es diese eine Einstellung mit dem Ortsschild Silent Hill und dahinter die nebelverhangene Stadt. Das fanden alle geil, das mache ich nochmal. Und in der Einstellung, das ist jetzt natürlich keinerlei Teil einer Kritik, aber da siehst du das Bild und ich dachte nur, Alter, das sind voll deutsche Gullideckel.
Ja, ja. Ich hatte halt den Moment wirklich auf der Straße einfach, als er da so lang fährt. Ich weiß gar nicht, wo das, bei jedem Film ändern sie, glaube ich, auch den Bundesstaat, an dem Silent Hill sein soll. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wo es jetzt hier final ist, habe ich jetzt vergessen. Ich glaube, im Spiel ist es ja Maine oder so, ne? Aber ich glaube, hier ist es irgendwo anders wieder. Ist ja auch egal. Jedenfalls dachte ich, wir sind halt hier jetzt in den deutschen Bergen. Also irgendwie, irgendwie ist es seltsam.
Echt Silent Hill Germany, aber dann halt natürlich nicht in der übrigen Gestaltung der Stadt, die sich dann an dem orientiert, ne? Ja, also auf jeden Fall, aber ich fand halt der James, der im Spiel, der ist nicht der aufregendste Charakter der Welt. Viele Hauptspielcharaktere sind es nicht, ne, weil sie die größte Zeit vom Spieler kontrolliert werden und dann nur in Cutscenes mal irgendwo zur Geltung kommen können und so. Aber der ist halt eigentlich so ein von der Last der Schuld erdrückter Charakter und das ist so ein halt so ein Trauerkloß, ne? Und diese Version, die funktioniert da für mich gar nicht. Der ist einfach zu jung, zu gut aussehend. Sie machen dann halt auch so diese Filmklischees auf, dass sie halt ihn in der Rückblende zeigen. Also halt, was jemand, der schwere Schuld hat oder generell mit psychischen Problemen ringt, was macht er? Er besäuft sich in einer Bar, der wird von zwei Türstehern rausgeschmissen in diese Wand aus Müllsäcken, die immer da steht, wo man, um Betrunkene reinzuwerfen, wenn man sie aus dem, durch den Hinterausgang entfernt als Security.
Die muss sein, ja. Das habe ich auch nicht verstanden. Also wie gesagt, Inszenierung fand ich insgesamt halt schon solide oder teilweise auch stark, aber in so einer ganz unvermittelten Ego-Perspektive auf einmal. Das habe ich in dem Zusammenhang nicht ganz verstanden bei der Szene, ehrlich gesagt. Als er da trinkt sich in der Bar. Also auf einmal aus der Ego-Sicht, da kommen die Leute und schmeißen ihn raus und das weiß ich nicht. Also das, vielleicht war ich auch zu doof, aber.
Ich glaube, das war das nicht, hat er nicht angefangen mit seinem Handy zu filmen?
Ja.
Und ich dachte, dass das so einfach.
Also er guckt zumindest auf sein Handy, ja.
Ja. Andererseits ist natürlich auch, es gibt ja später noch so eine Ego-Sequenz, nämlich wenn dieser Heuschreckenschwarm da angreift und dann rennt er ja weg und dann sind da überall diese Lying Figures und dann muss er da so quasi im Slalom da durch und dann wechselt der Film in so eine Ego-Perspektive. Da macht er auch so Sachen, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mich richtig erinnere, ich habe es jetzt nicht nochmal angesehen, ich glaube, dass das Christoph Gans im ersten Teil auch schon mal gemacht hat. Das sind so Momente, wo der normale Kinozuschauer sitzt und sagt, boah, CGI ist gerade echt schlecht. Und ich glaube, was er machen will, ist, dass er die Ästhetik von dem PlayStation 2 Original da einschmuggelt, ne? Mit so von der Texturqualität und sowas, dass das so Eindrücke sein sollen. Das ist natürlich nicht ganz so verwaschen und schlecht wie die Technologie damals, aber dass er da anspielen, referieren will an die eigentliche Originalästhetik auf PlayStation 2. Aber das macht diese Sequenzen seltsam. Ich habe so das Gefühl, für so einen Filmregisseur ist halt Ego-Perspektive so Videospielsprache.
Ich meine, ich habe in der Stadt selber verstehe ich es auch noch. Also wenn man sich quasi ja in seinem Kopf auch befinden soll, mehr oder weniger, und dann in ihm drin ist und das aus seiner Sicht dann nochmal sieht. Aber bei der Bar, da war ich so ein bisschen, ja, nette Spielerei, aber why? Was willst du jetzt damit auch? Vielleicht auch da schon quasi seine Sicht einnehmen. Aber da habe ich es, das habe ich
nicht
verstanden.
Oder einfach nur so ein bisschen inszenatorisches Flair.
Ja, ja. An sich mag ich ja auch Spielereien und so, wenn man irgendwie ein bisschen was macht und was der dann, aber an anderen Stellen macht er es, finde ich, dann ein bisschen geschickter. Also da weiß ich nicht, da war ich so ein bisschen kurz, okay, naja, mach mal.
Ja, genau.
Ja, also aber ich muss auch da kurz mal einhaken, weil du hattest das erzählt, das ist halt, also bei James Weg, also er verkörpert nicht ganz das und ist halt sehr klischeebehaftet, dass er, aber ich glaube, es ist wahrscheinlich genau die Absicht, diesen Kontrast halt zu versuchen. Du hast halt diesen Sunny Boy und der ist dann halt angeblich so abgefuckt. Es funktioniert nur bedingt, aber deswegen hatte ich damit mit der Figur nicht so die Probleme. Ich fand es dann auch wirklich, du hattest es schon angeschnitten, mich haben echt diese Flashbacks rausgerissen. Also alles andere fand ich wirklich, wirklich fein, was eigentlich im Grunde die Haupthandlung von Silent Hill 2 ja auch ist. Die Flashbacks sind ja auch eine neue Erfindung generell, also die ganze Backstory, die da kommt. Und es ist noch relativ geschickt eingeflochten. Also ich mag das, wenn es wirklich so assoziativ ist. Also er sieht irgendwas und erinnert sich dann an passende Sachen. Das ist noch halbwegs geschickt, als wenn es jetzt ganz unvermittelt kommen würde. Aber es ist alles so, also da wirklich alles voller Klischees. Und die haben auch, ich finde auch, die beiden haben überhaupt keine Chemie. Die verwenden halt so viel Zeit jetzt auf, diese Liebesgeschichte zu erzählen. Und ich habe es überhaupt nicht gefühlt. Und da bricht natürlich auch viel so ein bisschen zusammen, weil es ja darum eigentlich geht. Das ist ja das Fundament von seiner ganzen Reise. Und das hat für mich leider fast gar nicht funktioniert.
Ja. Ja, ja. Also ich zweifle an, dass es überhaupt eine gute Idee war, diese ganzen Flashbacks in der Masse einzusetzen. Weil es gibt verschiedene Gründe. Erstens, das ist der Hauptgrund, das nimmt zu viel schon vorweg auch. Das eigentliche Spiel funktioniert so ein bisschen darüber, dass du die ganze Zeit auch am Rätseln bist. Ne? Was macht denn der James Sunderland hier? Also was ist denn da vorher überhaupt passiert und so weiter und so fort? Das heißt also, indem jetzt diese ganze, die Liebesgeschichte mit der Mary da vorher schon so ein bisschen durchdekliniert wird, ich glaube, das soll einen emotional stärker an ihn ranziehen.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Und das funktioniert aber auch nicht aufgrund einer anderen Entscheidung. Und das ist die unerklärlichste von Christoph Gans, nämlich er holt diese Kultgeschichte aus dem ersten Teil zurück in den zweiten, die da eigentlich nichts mehr verloren hat. Ne? Der zweite steht da so viel stärker auch für sich als andere Teile der Reihe. Und das ist ehrlich gesagt eine ziemliche Idiotenentscheidung gewesen. Verstehe ich überhaupt nicht. Also warum man da jetzt irgendwie um so eine narrative Brücke zwischen dem ersten, also seinem ersten Film und dem zweiten jetzt nochmal herstellen muss, die jetzt in der Werkvorlage auch gar nicht gegeben ist. Also was man nämlich sieht ist, Mary ist die Tochter von, ach du Scheiße, ich weiß den Namen nicht mehr, aber ihr Vater ist halt irgendwie eine große Nummer in Silent Hill gewesen und auch Anführer von dem örtlichen Kult. Und der Kult, der ist hier quasi, der Vater sind die Wurzel allen Übels. Also der Vater von Mary hat Mary missbraucht, weil sie die Figur von Angela jetzt in die Mary reingetan haben. Die Krankheit ist keine normale Krankheit, sondern der Kult hat die Mary die ganze Zeit vergiftet aufgrund von Ritual dies, das, jenes. Haben sie dir halt immer irgendwelche komischen Tropfen gegeben. Und das ist alles. Also, was soll das? Also, es gibt verschiedene Gründe für das, was soll das? Nämlich erstens, der Film hat eh schon nicht genug Zeit, um häufig seine Themen atmen zu lassen. Jetzt nochmal diese Kult-Storyline da reinzubringen, das kostet ihn Zeit, die er besser an einer anderen Stelle eingesetzt hätte. Also auf der Ebene ist das komisch und falsch. Dann, dass diese ganze Kultgeschichte, ach so genau, und was noch dazu kommt, ist, dass du in diesen Rückblenden, da wird auch zum Beispiel nicht die Zeit drauf verwendet, das zu etablieren, was für das Spiel und sein Ende wichtig ist, nämlich wie aggressiv und unangenehm auch die Mary in ihrer Krankheit wird. Und das heißt also, dass der James zwar erkennbar falsch und böse handelt, aber dass er schon unter einem enormen psychischen Druck steht, weil die Frau, die er geliebt hat und die, um die er sich jetzt kümmern muss, ist quasi nicht mehr da, sondern ist jetzt halt aufgrund von Leid und Schmerz halt feindselig und bösartig und kritisiert ihn und sonst irgendwas. Und das nehmen sie halt alles raus und machen daraus so eine rein schmalzige Liebesgeschichte. Es ist nicht mehr einfach nur Schicksal, sondern die Krankheit hat böse Verursacher. Und so weiter und so fort. Und das ist alles sehr seltsam, weil es einfach nur ablenkt von dem eigentlichen Kern der Geschichte, weil es den emotionalen Fokus auch irgendwie in alle Richtungen anders verschiebt und dadurch das ganze Gewicht von dem ganzen Ding wieder runternimmt. Also das, und dann, du hast ständig einfach nur diese, du bist in Silent Hill und das ist auch diesmal gut eingefangen. Du hast diese nebelverhangene Welt und die Straßen sind mit Asche bedeckt und dieses Gefühl von Isolation und von Surrealität. Und dann kommen aber diese Rückblenden und so, hey, hier ist dieser Ort früher, als er belebt war und hell und freundlich.
Sehr hell und freundlich, ja.
Ja, genau.
Bis auf den Kult.
Und dann sitzt du so da und denkst dir so, ja, aber das zieht mich doch die ganze Zeit raus. Du lässt ständig wieder Druck aus dem Kessel. Was soll denn das?
Das ist wirklich auch mein größter Kritikpunkt. Also ich würde jetzt nicht grundsätzlich das Vorhaben oder die Vision, die dahinter vielleicht steckt, verteufeln, wenn es denn funktionieren würde. Ne? Also du kannst ja den Figuren ein bisschen mehr Fleisch geben. Von mir aus bring auch nochmal diesen Kult rein. Fand ich zwar auch nicht so toll, zumal der auch so drüber war. Also der war halt auch sehr fast wie eine Karikatur von dem Kult, den man im ersten Teil gesehen hat, aber von irgendwelchen Kulten, die es so gibt. Also das war halt wirklich...
Ja. Die Motivlage halt, bleibt ja hier auch völlig irgendwie unklar. Ne?
Ja, also absolut. Da geht halt dann auch nicht weit genug vielleicht, um das irgendwie verständlicher zu machen. Und deswegen ist auch so viel Zeit für so wenig Ertrag. Also du hast dann, das bremst alles total aus. Und dann hätte ich mir eben auch viel lieber gewünscht, dass wir mehr Zeit für James' eigentliche Reise haben. Und das vielleicht so angedeutet wäre. Vielleicht, wie gesagt, von mir aus packt die Figuren zusammen. Es kann ja funktionieren. Es ist zumindest dann auch eine Überraschung irgendwie. Aber wenn du dann keine gute Idee hast, das richtig zu machen oder dass wirklich alles vorne und hinten Sinn ergibt, dann finde ich es halt ein bisschen schwierig, ja. Ich meine, das greift ja alles dann schon irgendwie ineinander. Du hast halt die Backstory, um dann zu erklären, warum die Figuren alles eins sind. Und dann wurde sie halt missbraucht, dann ist sie eben Angela und so. Aber ja, so der emotionale Punch fehlt einfach. Und das ist schade. Da ist Potenzial auf jeden Fall verschenkt.
Ja, also wie gesagt, das ist halt zu viel auf den Teller geschaufelt, ne?
Ja.
Stand der Christoph am Buffet und hat sich gedacht, das nehme ich auch noch.
Ja.
Ist ja umsonst, ne?
Ja, weil es auch so schade ist. Zumal ja auch, also ich finde, man merkt es eben auch wir hatten es ja jetzt schon öfter angesprochen, in der Gestaltung von der Stadt und der ganzen Welt und der Stimmung. Also er ist schon auch Fan und hat das auch schon oft deutlich gemacht, auch damals, wie er es gepitcht hat und so. Ich habe das Video nicht gesehen, ich weiß gar nicht, ob es das offiziell gibt, aber er hat ja irgendwie halbstündiges Video aufgenommen für Konami, um da seine Vision irgendwie vorzustellen und die waren dann begeistert. Und er wollte damals schon Silent Hill 2 adaptieren. Und haben dann gesagt, naja, es vielleicht überfordert die Leute vielleicht gleich damit einzusteigen, mach mal hier lieber, etablier erstmal die Welt mit ein bisschen straighterer Story. Ja, also er brennt schon irgendwie dafür und ich finde, man merkt es auch an den Ecken, aber da wollte er dann zu viel. Ich weiß nicht, dann hat er Ideen gehabt, die am Ende dann doch nicht so zünden, leider.
Ja, also das ist natürlich, ne, also das ist halt immer so, ne? Wenn du hast jetzt also da jemanden, der sagt so, ja, aber ich will meine eigene Interpretation dieses Stoffes auf die Leinwand bringen. Und das kann manchmal total eine gute Idee sein, wenn da jemand einen Ausdruck findet,
absolut,
wo man sagt, ja, ne, der trifft so wenigstens den spirituellen Kern von der Vorlage. Und dann können so Abweichungen ja sogar toll sein, wo man sagt, ja, das ist jetzt einfach nochmal ein ganz neuer Blick auf das Werk und das ist vielleicht jetzt nicht irgendwie eine 1:1 Umsetzung, aber das funktioniert einfach. Ne? Und ich hatte das Gefühl, dass er das für den ersten Teil ist ihm das insofern gelungen, dass man das Gefühl hatte, es gab schon viele Fans der Reihe, die gesagt haben, so ja, ne, da auch da gibt es viele Abweichungen und da ist nicht alles perfekt, aber der Vibe ist da und das stimmt so alles. Und hier ist der Vibe nicht da. Und einer der Gründe, warum der Vibe nicht da ist, ist, weil das Ding ständig Halt macht, auch um diese Rückblenden da reinzuschmeißen. Das ist ja wirklich, weiß ich nicht, ob er das bis zum Ende durchgehalten hat, aber gerade zu Anfang ist es immer so, es wird eine neue Location aus dem Spiel präsentiert. Teilweise auch einfach nur mal so als Location-Cameo. Da gibt es diesen Heaven's Night Nachtclub und dann der kommt halt einfach im Film.
Wink, wink.
Und dann gibt's halt, ja genau, so hey, guck mal, kennst du, ne? Und dann gibt's halt eine Rückblende, schau mal, so sah der früher aus, als hier noch nicht Silent Hill war. Und das ist halt, finde ich, eine Entscheidung, die ist dem Ganzen am Ende abträglich. Du bist in Silent Hill, also in der Horrorstadt Silent Hill und dann wirst du ständig zurückgeworfen durch diese Rückblenden, die dir dann auch nochmal so einen kompletten Kult-B-Plot servieren wollen, der hinten und vorne nicht genug Substanz hat, um zu funktionieren, sondern das läuft ja eigentlich darauf hinaus, dass du siehst so, ah, die Mary hat so eine, das sieht erst so aus, als wären das so eine Gruppe von so bekloppten Künstlerfreunden, weil die auch alle so komisch gestylt sind.
Genau, die sind so seltsam gestylt, das war die auch. Ja. Hat mich auch mega rausgerissen. Ich weiß nicht, was da los war, ja.
Es sah aus wie so die High Society Künstlerkommune in Silent Hill. Ich habe erst gedacht, weil der James ist ja Maler und ich habe erst gedacht, dass das irgendwie Leute sind, die auf seiner Vernissage, dass das so die Silent Hill High Society ist, die so auf ihn herabschaut, aber dann ist das irgendwie, sind das diese Kultkrüppler um Marys Vater herum, die sich da schon ins Bild drängen. Und das sind auch so nicht verständliche Szenen. Da kommt der James irgendwann einmal nach Hause in so eine Rückblende und da ist die Bude voll mit gefühlten 20 Leuten, die alle so eine, weiß ich nicht, irgendwie so eine Art, weiß ich nicht, Kultritual-Shit halt einfach machen mit der Mary. Und dann kommt der James an und alle so, ja, okay, wir gehen schon.
Ja.
Und
also, alles, also ja. Okay. Was war das denn?
Und sie hat einen Schrein, einen Schrein mit so einer Büste ihres toten Vaters, der da irgendwo versenkt in ihrer Wohnung ist. Und der James so, ja, was war das denn jetzt?
Ist ja seltsam.
Mach dir nichts draus. Das ist alles okay. So.
Aber es, es fängt ja auch schon, da muss ich auch nochmal kurz drauf, es fängt ja auch schon so seltsam an. Also wie gesagt, ich finde die Beziehung leider auch ziemlich furchtbar und das fängt schon so ungelenk an. Du hast diese Einstiegsszene, wo er durch die Berge da fährt und die beiden sich zum ersten Mal treffen. Und ich finde, das ist schon so, so seltsam, vor allem mit dem Wissen später, dass sie zu dem Zeitpunkt diesen schrecklichen Kult hinter sich lassen wollte und ein besseres Leben aufbrechen wollte und wahrscheinlich ihr eigenes Leben retten wollte. Und dann wird sie davon aufgehalten, dass ihr Koffer aufgeht. Wo ich mir denke, ja. Oh, also du wolltest gerade quasi dein Leben retten und das ist jetzt das, was dich aufhält. Sie hält extra diesen Bus an, der da wahrscheinlich einmal in der Woche fährt. Oh nee, mein Koffer ist schon wieder aufgegangen. Ich kann leider nicht mit. Ich muss mich jetzt in diesen Mann verlieben und wieder zu dieser schrecklichen Welt zurück. Wo ich mir denke, oh, da funktioniert es halt schon nicht. Also diese Beziehung ist so,
Das ist in der Tat. Also man muss es den Leuten vielleicht nochmal präsentieren. Ne? Also der James, der braust da mit seinem Sportwagen durch mutmaßlich die Bayerischen Alpen. Und Mary wiederum die wartet auf den Bus. Und dann rast er da so, ne? Der rast mit dem Auto, der raucht einen Joint, während er mit Highspeed da durch die Berge fährt.
Cooler
also
Typ
auch
halt,
da
ne?
schon wieder komplettes Arschlochverhalten eigentlich. Dann überfährt er durch Glück nicht Mary, sondern ihren Koffer, hilft ihr, die Klamotten wieder einzusammeln. Und dann kommt der Bus. Und dann geht der Koffer nochmal auf und dann sagt die Mary zu dem Busfahrer, der gerade wartet, die sagt nicht, Alter, bitte gib mir eine Chance, meine Klamotten einzusammeln, ich bin in einer Minute da, sondern sagt, fahr weiter.
Ja. Ich meine, in anderen Situationen von mir aus, sie will eben kein Problem haben, aber wenn man dieses Wissen dann hat, sie muss jetzt deswegen in diese schreckliche Welt zurückkehren und dann ist das, was sie auffällt. Also das verstehe ich auch überhaupt nicht, wie man sich
ja,
so...
Wobei, also sie checkt ja anscheinend noch nicht, dass der Kult ihr wirklich Böses will. Sie merkt auch nicht, dass sie da vergiftet wird. Das kommt
nee,
erst später.
Genau, sie weiß nicht alles, aber sie weiß ja trotzdem, dass es geht ihr nicht gut und sie will da weg und so.
Sie will offensichtlich da weg, ne? Ja. Also das ist ja das Ding. Sie wollte in die nächste Stadt, sie hat offensichtlich Klamotten dabei, also sie hat offensichtlich Pläne, längerfristig irgendwo hinzufahren. Mhm. Und selbst wenn die zu dem Zeitpunkt denkt, sie fährt nur kurz in Urlaub, aber weil so ein Raser-Dude dein Leben knapp verschont hat, und der Koffer aufgeht, da verhandelst du nicht mal mit dem Busfahrer, sondern sagst so,
ach, naja, gut. Was soll's.
Da kann ich wohl nichts machen. Und dann der Irre, der deinen Koffer überfahren hat, da gehst du dann hin und sagst so, ja, mit dir setze ich mich ins Auto. lass weiterfahren, beziehungsweise gehen ja zu Fuß dann nach Silent Hill. Aber also, und das ist dann auch die Anbahnung dieser Liebesgeschichte.
Ja, wie gesagt, also da fehlt ihm einfach so, also Christoph Gomes geschickt, diese irgendwie halbwegs nachvollziehbar zu erzählen und damit bricht halt leider viel zusammen. Also alles andere, was ich gut finde, ist da an dem Film, ist halt dadurch auch so, wird in Mitleidenschaft ein bisschen gezogen. Das ist schade. Also ein bisschen mehr Chemie. Also vielleicht liegt es auch gar nicht an den beiden unbedingt, an den Darstellern vielleicht auch, aber auch am Drehbuch. Also das ist halt, wird dem halt nichts gegeben. Es bleibt halt total oberflächlich. Du kommst über so Romantikfloskeln auch nicht hinaus. Du hattest es ja auch vorhin schon gesagt, einfach die übelsten Klischees und Plattitüden da rausgeholt und dann dieser ungelenke Kult, der auch im ersten Teil ist ja auch nicht besonders deep, aber er funktioniert halt wesentlich besser als hier. Das ist ja halt so reingequetscht. Und überhaupt, was ist da los? Was wollen die? Im ersten Teil ist es auch viel abgefuckter noch und viel finsterer und schlimmer. Also klar, es ist auch schlimmer, was sie mit ihr machen, gerade gegen Ende und so, aber du hast einfach kein richtiges Gefühl, was da überhaupt abgeht. Und deswegen kriegst du nicht mehr Infos da, obwohl du dafür halt dafür so viel Zeit aufgewendet würde. Das ist schade.
Ja, also das. Ja, wie gesagt, das ist halt einfach alles zu wild zusammengestöpselt. Ne? Also keine Ahnung. Würde mich echt interessieren. Das wirkt auch vielleicht. Bin ich immer noch. Ich sitze immer noch da, wenn ich Christoph Gosse höre und denke halt an Pack der Wölfe.
Ja.
Und denke mir so, der kann richtig geil.
Ja.
Und der kann und der lebt auch offensichtlich diese Videospielästhetik. Das hat er ja sogar in den Film reingepackt, obwohl der jetzt nominell nicht eine Videospielvorlage hatte. Er hat in Silent Hill schon bewiesen, dass er ein Gespür dafür hat, was der Vibe zumindest von dem Ding ist. Also man kauft ihm das schon ab. Und selbst jetzt die Veränderungen, die er vorgenommen hat, was jetzt so das Ende angeht, auch wenn ich die nicht für eine gute Idee halte, kann man immer noch sagen, da hat halt jetzt der Autor gesagt, ja, aber so habe ich das immer gesehen muss mich ja für irgendwas entscheiden, wie ich das darstelle und jetzt mache ich das halt so. Oder also die Vermutung ist natürlich eher, dass man gesagt hat, wir muten dem Publikum das nicht zu, was das Spiel da macht, das ist zu düster, das turnt die Leute ab, aber ne, so oder so. Und das hier ist so ein Ding, wo man das Gefühl hat, da muss doch eigentlich was passiert sein. Also ein kompetenter Typ, das Budget ist jetzt für so eine Art Film nicht wahnsinnig üppig, aber mit 23 Millionen wurden schon echt ganz gute Filme gemacht.
Mhm.
Er hat auch erzählt, er hatte eine sehr lange Vorproduktionsphase, was solchen Sachen normalerweise gut tut, dass die dann halt auch stringent irgendwie da ihren Zeitplan einhalten können. Und es wirkt aber am Schluss so fahrig und zusammengestöpselt, aber ich das Gefühl habe, so, weiß ich nicht, die erste Vermutung ist, das war nicht so geplant, wie es jetzt ins Kino gekommen ist, sondern da ist irgendwo, da musste geflickt werden. Und man sieht da auch ab und zu, dass da Ambition hintersteckt, finde ich zumindest, halt in so Details. Es gibt zum Beispiel, ehrlich gesagt, ist das auch ein Störfaktor, es gibt immer wieder Telefonate, die James mit seiner Therapeutin führt. Aber man sieht so, da gibt's so diese, den kleinen Arthouse-Trick so ein bisschen, die Therapeutin, mit der James telefoniert, die siehst du immer durch so ein komische, kaleidoskopartig verfremdete Perspektive, als wäre es von unten durch geschliffenes Glas irgendwie gefilmt. Und dann hinterher, dann, wenn der James selber irgendwie im Krankenhaus landet, in einer anderen Szene, da wird das dann auf einmal wieder klarer und du hast so das Gefühl so, okay, da sitzt schon jemand, der will nicht sich an das dümmstmögliche Publikum wenden. Der sitzt nicht da und hat so eine herablassende Meinung. Das haben wir bei vielen Spielverfilmungen sonst gesehen, dass du das Gefühl hast, da saßen Leute, die gedacht haben, okay, wir machen das für dumme Kinder und da entsprechend müssen wir arbeiten. Ne? Ja. Wir müssen diese Themen runterdummen, wie es nur geht, damit diese Trottel hinterher verstehen. Und hier hat man schon das Gefühl, dass das nicht der Vibe ist, sondern da ist ein Regisseur, der schon auch manchmal sagt, so, das machen wir jetzt einfach nur über Bildsprache, vermitteln wir Dinge und so weiter. Aber das Endergebnis ist halt entweder konfus und dann eben an anderen Stellen ist es dann halt wieder zu plump einfach hingeklatscht. Ne?
Das wäre so auch mein zweiter größter Punkt, also abgesehen von den Flashbacks. Ich mag, wie gesagt, schon den Vibe in der Stadt, aber es ist halt, also gerade gegen Ende, es wird schon sehr viel ausbuchstabiert. Die verlässt sich dann doch nicht konsequent bis zum Ende auf dieses subtile, unterbewusste, sondern er muss das schon sehr klar dann machen. Also inklusive, woher kommt Pyramid Head und so. Also das denke ich mir auch so, ach, das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Dann trau dem Publikum doch mehr zu, so wie du es halt vielleicht in der ersten Hälfte noch stärker gemacht hast. Aber das bahnt sich ja auch schon durch diese Flashbacks an. Die dienen ja auch so ein bisschen dazu, Sachen überzuerklären, die nicht nötig wären. Und das macht er dann, das schwappt dann auch ein bisschen über in die restliche Handlung. Und das ist schade. Dann traut er ihm doch nicht genug zu, sage ich mal. Mehr als andere also vielleicht, so, aber nicht genug.
So widerstreitend, ne?
Ja.
Und wo man das, keine Ahnung, ne? Also gab es da Einfluss von außen in irgendeiner Form, ne? Gab es ein Test-Screening, also, wo die Leute gesagt haben, ich verstehe es nicht oder was auch immer?
Das kann einerseits sein, ja. Er hat mir noch erzählt, zumindest, ich hatte ihn gefragt im Interview, ob denn Konami irgendwie sehr viel reingequatscht hat. Er meinte, nee, aber die waren tatsächlich die am Ende gesagt haben, jetzt bringe ich vielleicht auch wieder ein bisschen vorweg, aber dann können wir vielleicht auch da gleich drauf eingehen, er soll das nicht zu traurig machen. Er hat geendet mit dieser Unterwassersequenz, die ist ja auch also ein Ende im Spiel ist. Und das, was danach kommt, über das wir gleich auch noch gerne sprechen können, hat wohl Konami gesagt, mach mal irgendwie noch was, damit es nicht ganz so traurig ist. Und das finde ich dann auch wiederum, es ist so schon, du hast zwar ein bisschen dieses Unbehagen von dieser Welt, aber es ist halt so schon nicht so bedrückend wie im Spiel. Und dann, dass ausgerechnet Konami kommt und sagt, ja, mach mal ein bisschen happier. Vielleicht haben die auch die Flashbacks gesehen und dachten, ah, die sind ja so fröhlich, mach mal ein bisschen mehr wie das. Ich weiß es nicht. Das finde ich dann auch noch ein bisschen schade, aber gut.
Das ist seltsam.
Ja.
Also das wäre eigentlich das letzte Feedback, was man von den Besitzern der
dieser Reihe
erwarten würde, man sagen würde, das sind ja eigentlich die Gralshüter, die müssten verstehen, was das Originalwerk auszeichnet. Mhm. Und wenn sie einen Job haben, den sie ausfüllen sollten, dann, dass sie eher sagen,
schmeiß mal diese Flashbacks raus, diese komischen.
Ne? Ja, genau, das ist was anderes. Ne? Du bewegst dich hier so ein bisschen weiter weg von dem, was diese Marke oder auch gerade diesen Teil der Franchise auszeichnet. Also wenn die da ausgerechnet diesen Impuls gesetzt haben, ist das eine sehr seltsame Entscheidung. Was wiederum für Konami nicht ganz ungewöhnlich wäre. aber das ist auf jeden Fall, das wäre komisch. Wir können das ja kurz besprechen an der Stelle. Wir hopsen ja eh so ein bisschen durch die Eindrücke aus dem Film.
Ja, wie der Film selbst einfach.
Ja, genau. Und das ist natürlich auch immer so das Problem, ne? Wenn man jetzt hier haben wir eine Pressevorführung, in der wir gewesen sind, und dann muss man das alles so wieder aus dem Kopf rekapitulieren. Ja. Das ist natürlich was anderes, wenn wir diese älteren Filme besprechen. Den kannst du halt auch fünfmal schauen und nochmal durchskippen. Das Ende ist das In-Water-Ending. Es gibt ja mehrere Enden von Silent Hill 2. Und das ist im Grunde genommen das Suizidende. Ne? Der James, nachdem ihm klar geworden ist, was er da getan hat, dann fährt er das Auto zusammen mit der Leiche von Mary in den See. Und das wird hier auch so abgebildet, aber danach kommt nochmal so eine zusätzliche Sequenz, wo der Film im Grunde nochmal neu startet, ne, bei dem Kennenlernen. Also da fährt er nochmal ihren Koffer über den Haufen und dann fahren sie zusammen in den Sonnenuntergang sozusagen.
Das New Game Plus Ende.
Ja, wenn man so will, das Secret Ending. Ich fand im Kontext dessen, wie es dargestellt wird, ist es für mich eher so eine Jenseitsvision. Ne? Mhm. Also der fährt mit dem Auto in den See und dann entweder, das ist das, wo seine Seele entschwindet irgendwo in den Himmel, wo er jetzt nochmal mit der Mary neu anfangen kann, oder das sind die letzten Bilder, die sein sterbendes Gehirn produziert oder sonst irgendwas. Ich fand das deswegen nicht so schlimm. Das ist so ein bisschen wie, ne, bei Gladiator, wenn er da nochmal durchs Kornfeld laufen darf. Mhm. Aber es ist ein ungewöhnlicher Vibe-Shift mal wieder. Das, ja. So nochmal versöhnliche Bilder zu zeigen, auch gerade im Genre, ne? Der Horrorfilm, der normalerweise ja eher am Schluss nochmal den Twist zum Negativen setzt, ne? Freddy ist doch nicht tot. Ja, und hier nochmal sowas da dran zu schalten, ist zumindest atypisch und passt auch eigentlich nicht so richtig zur Vorlage.
Genau, passt nicht so richtig zur Vorlage. Ich tue mich damit auch schwer, aber es passt zumindest durchaus zu dem, was er versucht hat zu erzählen, mit Betonung auf versucht, also was die Beziehung angeht. Deswegen ist es schon relativ rund, wenn man das in dem Kontext überhaupt sagen will. Also, dass er nochmal den Bogen schließt zu diesem Anfang. Ich fand's okay. Also, es ist halt eine eigene Interpretation von mir aus, auch wenn es offenbar von Konami eher kam. Aber ist okay. Zumal du auch wirklich diese jenseitige Interpretation, die du jetzt quasi da angeführt hast, passt auch ganz gut, weil du hast da trotzdem noch so leichte Risse drin. Also hörst dann nochmal dieses Rauschen von dem Radio rübergelegt ganz am Ende, und ich bilde mir auch ein, dass ich auf dem See dann halt so ein Schiff gesehen habe, was so ein Segel hat wie vom Pyramid Head, also dass so schwarz und eckig aussieht und dreieckig und so. Also es wird so angedeutet, dass da jetzt nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, aber ja, ein bisschen ambivalent, aber sehr, sehr, dann doch Vibe-Shift trifft es ganz gut. Ich weiß nicht, es kramt halt nochmal das hervor, was ich an dem Film am schwächsten finde, deswegen tue ich mich mit dem Ende schwer, aber man kann es machen, wenn man will, wenn man eigene Interpretation hat. Ich finde es ja auch irgendwie spannend, dass man jetzt zwei solche Interpretationen nebeneinander her hat. Also, ich meine, das Silent Hill Remake ist ja auch eine Interpretation, wenn man so will. Also, es hält sich zwar natürlich viel näher am Original, aber die machen halt auch eigene Sachen und adaptieren bestimmte Sachen. Und das ist halt auch viel länger. Auch mein größter Kritikpunkt an dem zweiten Teil, ich mochte den sehr, aber er ist einfach ein bisschen zu lang. Deswegen, also es ist auch spannend, einfach mal so als mediales Experiment, sage ich mal. Du hast halt auf der einen Seite auf jeden Fall das wesentlich schwächere Ergebnis, aber du hast trotzdem von der gleichen IP, von der gleichen Vorlage zwei unterschiedliche Interpretationen, die auch sehr unterschiedliche Wege gehen. Deswegen aus dem rein, ich sag mal, wissenschaftlichen Aspekt, wenn man so will, medienwissenschaftlichen Aspekt, ist es ein spannendes Unterfangen. Aber klar, man hat mit dem einen mehr Spaß als mit dem anderen, so viel kann man auf jeden Fall sagen.
Ja, also das stimmt, ne? Zu sagen so, hey, wir lassen verschiedene Leute mit dem Thema loslaufen. Das Problem daran ist einfach, dass sie dann wiederum nicht frei genug sein konnten, ne? Also gerade natürlich beim Silent Hill 2 Remake, da konnte Bloober zwar neue Sachen hinzufügen, also das Spiel so ein bisschen längen, wahrscheinlich sogar auch eher als Mandat, um einen Verkaufspreis im Jahre 2025 zu rechtfertigen und so weiter. Ja. Aber ansonsten größtenteils eine sehr hohe Werktreue, das heißt also viel safer. Ich vermute sehr stark, dass entweder eigenmotiviert oder durch Konami vorgegeben, dass die halt auch wirklich sich gedacht haben, also an viele von den wichtigen Sachen gehen wir nicht ran. Das machen wir einfach so eins zu eins, wie es nur geht. Jetzt hat man hier eine freiere Interpretation, die aber dann auch immer noch nicht frei genug ist, meiner Meinung nach. Ne? Also, wenn man gesagt hätte, Christoph Gans, mach, was du willst. Ja, dieses Spiel, du kannst das umformen, das kann auch, keine Ahnung, zur Zeit der römischen Legionen spielen, ist uns egal. Mach, was du willst. Ne, das wäre interessant gewesen. Und jetzt ist es aber einfach nur so eine Melange. Ne? Diese, teilweise wird was reproduziert. Es fehlen auch umgekehrt aber viele Schlüsselszenen, von denen ich erwartet hätte, dass die eingefügt werden. Also es macht dann natürlich Sinn, dadurch, dass jetzt diese ganzen Figuren alle in die Mary eingemeindet wurden. Dann gibt es viele Szenen, die stark waren, zum Beispiel mit der Angela, die dann nicht mehr vorkommen. Was aber eigentlich echt schade ist, weil einige der besten Szenen des Spiels sind eigentlich in diesem Kontext. Dann also auch die Maria, wie die dargestellt wird und sowas. Und dann gibt es aber, ganz kurz, da gibt es dann noch absurderweise, nämlich bei der Figur der Maria, an einem Punkt gibt es dann eine enorme Werktreue, nämlich in ihrem Outfit, das wirklich fast eins zu eins das ist aus dem Spiel, vor allem auch mit diesem komischen Animal-Pattern-Kackröckchen und dann noch so wie so eine orientalische Bauchtänzerin hat sie diesen seltsamen Rock mit diesen kleinen Pailletten und so dran. Und das Kostüm ist so schlecht.
Ja.
Also erstens ist das Design, also aus den 90er Jahren, das Design einer weiblichen Figur aus einem Computerspiel der 90er Jahre eins zu eins zu übernehmen, fast immer eine scheiß Idee.
Mhm.
Fast immer was eigentlich nur in Cringe enden kann. Und dann aber auch noch in der Ausführung sieht es halt aus wie Maria Cosplay bei Kick bestellt. Ne?
Es ist leider wirklich so, ja. Also das ist auch was mich bei der Figur komplett rausgerissen hat. Ich habe ja die Haare vorhin schon mal angesprochen. Die Perücke ist auch schon ganz schrecklich. Die hat man auch, ich glaube, die Stimmen gab es dann auch schon nach dem Trailer. Da hat man es ja auch schon sehr deutlich gesehen. Aber bei dem Outfit, also das ist so werktreu an der falschen Stelle. Es ist halt irgendwie Fanservice, Easter-eckig, aber... Boah, das funktioniert einfach leider nicht wirklich. Also, weil es auch nicht das darstellt, die Wirkung einfach auch verpufft. Also das wirkt halt nicht so das, was es eigentlich erzählen soll, ja, wofür es eigentlich stehen soll. Das ist schade. Und ich verstehe es eben auch nicht. Du hattest das Budget ja erwähnt und so. Es ist ja, also es ist, muss sagen, es ist irgendwie ungefähr halb so viel wie vom ersten Silent Hill und jetzt hast du auch noch Inflation und so. Die hatten halt nicht das Megabudget, aber für die Art von Film, hast du ja völlig richtig gesagt, ist es schon recht ordentlich. Und du siehst es halt auch an vielen Stellen. Und darum verstehe ich aber umso weniger, wie es dann sein kann, dass du halt bei den Kostümen das heißt, oder bei den Perücken, oder bei seinem falschen Bart später, der auch so furchtbar aussieht.
Oh ja, der Bart ist echt schlimm.
Der
sieht aus wie aus Chappelle Show oder sowas.
Ja, absolut. Und das verstehe ich halt nicht. Dann wurde das Geld wahrscheinlich einfach für das Produktionsdesign verwendet. Und das ist auch okay, aber dann lass doch ein bisschen mehr übrig.
Ja, aber dann schmeiß doch eine unnötige Heuschreckensequenz raus.
Ja, oder
und
so.
Und pack's da rein.
Oder stell seine Abgefucktheit irgendwie anders da. Du musst doch spätestens am Set dann sehen, glaube ich. Oder wenn du die Dailies dann anguckst danach oder so, dass es halt nicht funktioniert, nicht so gut aussehen. Dann mach halt nochmal einen Drehtag und sag, naja, jetzt mal ohne Bart lieber, es sah halt scheiße aus. Das ist sowas, was ich dann am Ende auch einfach nicht verstehe, wo es halt irgendwie unfertig wirkt, ja. Und gleichzeitig, ja, auch bei der Heuschreckensequenz und so, ist es auch so ein bisschen so, was mich aus dem Horror auch so ein bisschen reißt, dass die CGI-Elemente halt nicht so richtig geil aussehen. Ich finde alles, was sie mit praktischen Effekten machen, das wollte ich nämlich vorhin auch schon bei der Angela-Geschichte kurz erzählen, ich finde halt cool, dass sie diesen Abstract Daddy, heißt er, glaube ich, wird er, glaube ich, genannt, diesen Monster, quasi ihren missbräuchlichen Vater sehr verzerrt dargestellt, aber sehr effektiv. Ich finde, das haben sie ziemlich geil umgesetzt, weil als auch mit fast komplett mit praktischen Effekten, das sieht schon heftig aus und erinnert schon sehr an die Vorlage. Und immer wenn viel mit praktischen Effekten gemacht wird, funktioniert es für mich auch. Aber sobald dann was CGI ist, kommt, dann kriegt auch der Horror eine ganz andere Farbe. Das ist dann mehr so wie bei, ich fand es jetzt so bei der S-Serie, bei Welcome to Derry so. Es ist alles so in your face und in die Fresse. So, wenn dann dieses komische Spinnenmonster da kommt, was ein bisschen angelehnt ist an diese Armmonster, aber die was halt mehr so eine Spinne ist. Und ich denke, oh, das ist jetzt, das, da verpufft dieses unheimliche Unbehagen, was ich vorher durchaus hatte, verpufft dann irgendwie, weil das CGI auch nicht so geil aussieht. Und das finde ich auch ein bisschen schade. Wo ich auch so denke, ja, wieder so ein bisschen Flickwerk, wo ich auch manchmal so denke, hat das jetzt Christoph Gongs wirklich gemacht? Er kann es halt vorher viel besser und dann macht er halt das. Hat er diese Flashbacks wirklich selber gemacht oder war es doch jemand anders? Ich finde, an vielen Stellen quillt halt seine Liebe schon aus diesem Film und das Gefühl ist da, aber dann hast du wieder andere Sequenzen, die dem komplett entgegenstehen. Das ist... Ja, verschenkt.
Also wie gesagt, der Film hat halt, der ist schon, ich will sagen, zensiert oder zumindest halt gedämpft, nennen wir es mal so. Also das heißt, alles, was an dem Original wirklich so richtig unangenehm ist, das wird abgemildert. Ne? Vielleicht mit der Ausnahme von dem Abstract Daddy. Das ist ja eine Kreatur, die im Grunde genommen so den Missbrauch im Spiel von Angela oder hier eben von Mary, repräsentiert durch Angela, darstellt. Und das sind so zwei Gestalten, eine große, eine kleine, die unter so einer Decke sind. Und das wird alles zu so einem komischen, fleischigen Klotz.
Das ist schon eklig.
Das Design haben sie übernommen und das ist immer noch metaphorisch extrem unangenehm natürlich. Mhm. Auch hier, da werden sie so nochmal richtig explizit und zeigen nochmal den Kopf der Mary damit man auch weiß, was das darstellen soll. Ja, genau. Das ist das, was du vorhin meintest. Manchmal ist es dann auch erstaunlich plump. Das haben sie beibehalten, aber ansonsten zum Beispiel diese Mannequins, das sind ja eigentlich Kreaturen in dem Spiel, die bestehen nur aus weiblichen Unterleibern, die so zusammengepappt sind und aber mit so einer Schaufensterpuppen-Ästhetik, ne? Damit das nicht eben wegzensiert wird. Und das ist auch so diese, das ist ja sogar laut offiziellem, ich glaube, es gibt so ein Artbook von den Originalentwicklern, ne? Das ist so Ausdruck von unterdrückter sexueller Begierde von James, ne? Durch die Krankheit der Frau in so eine Art unfreiwilliges Zölibat gezwungen. Und das nehmen sie halt weg und machen so ein Spinnenmonster.
Ja, leider. So ein
das
sehr,
halt einfach so.
Sehr generisches ne? Spinnenmonster. Ja, zumal einfach dieser ganze sexuelle Aspekt, zumindest bei seiner Figur. Also du hast klar, bei den Missbrauch hast du da drin und der ist auch effektiv eingeflochten, aber bei seiner Figur haben sie das ja fast komplett weggelassen. Also da gibt es dann auch fast gar keinen Sinn mehr, dass diese Krankenschwestern immer noch so aufreizend aussehen, weil vorher haben sie es halt, sonst lassen sie es halt komplett fallen. Also und das ist schade. Du hast die anderen Themen, finde ich, drin. Die ganze Sache mit der Schuld und Traumabewältigung und so. Ich finde, das funktioniert auch.
Ja, aber warum eigentlich? Ne? Also was, weil, wieso ist denn das ist jetzt noch in Silent Hill eigentlich? Ja. Weil er hat ja getan, wonach die Mary verlangt hat. Das war ja jetzt in diesem Falle, hat er ihr ja einfach nur den Gnadenschuss sozusagen gegeben. Mhm. Ne? Auf Tötung, auf Verlangen. Das ist so ein Ding, muss ich sagen. Also Silent Hill ist ja eigentlich, wie gesagt, so ein Fegefeuer für Leute, die halt irgendwie tatsächlich auch Schuld auf sich geladen haben. Klar, man sieht auch an Angela, ne, dass Angela ihren missbräuchlichen Vater umgebracht hat, ist nichts, wo man sagt, dafür hat sie wirklich Strafe verdient. Das heißt, es ist eigentlich eine Strafe, die sich diese Figuren selber auferlegen. Es muss nicht sein, dass sie es verdient haben durch ihre Taten, sondern es genügt, dass sie selber diese Schuld spüren. Von daher ist es nicht komplett inkohärent, aber irgendwo, es nimmt halt sehr viel weg, ne? Also erstens nimmt es sehr viele Facetten weg, dass das Ganze anspruchsvoller macht, als dass man sich im Spiel eben arrangieren muss damit, dass man diese Hauptfigur hat, die eben nicht irgendwie einfach nur, sagen wir mal, moralisch nachvollziehbar gehandelt hat. Und dann halt, ja, halt überall diese Glättung. Und dadurch ist der Film halt einfach nicht. Der hat nicht diese Wirkung. Das Spiel ist halt häufig unbequem. Und der Film ist halt nie unbequem. So, er ist manchmal irritierend, weil man nicht versteht, was passiert. Ne? Also zum Beispiel dieses Spinnenmonster, das verfolgt den James und dann trifft der auf Pyramid Head und dann kämpfen Pyramid Head und dieses Spinnenmonster gegeneinander. Mhm. Und da gab es für mich etwas, vielleicht wenn ich es nochmal sehe, vielleicht verstehe ich es dann besser, aber im Kino war das für mich super irritierend. Da gibt es, so wie ich es erinnere, ist es so, der Pyramid Head schmeißt die auf so einen Tisch, dann hebt er sein Schwert und man sieht in so einer Nahaufnahme, wie dieses Schwert herabfährt. Und ich habe gedacht, jetzt hat er sie mit dem Schwert durchbohrt. Und dann kommt aber ein Schnitt und auf einmal prügelt er einfach nur mit seinen Fäusten auf das Spinnenmonster auf dem Tisch ein. Und ich dachte, was hat er denn jetzt mit seinem Schwert gemacht? Hat er es einfach nur weggestellt? Wo ist sein Schwert gerade überhaupt? Was ist passiert?
Wollte lieber mit Handarbeit vorgehen, aber das ist ja dann auch ein bisschen Anlehnung an die eine Szene, die es im Spiel gibt halt, wo aber dann eben dieses Bein, die Beinkreatur da um sich um die kümmert auf dem Tisch und so. Aber ja, das habe ich, diese ganze Spinne habe ich auch absolut nicht verstanden. Also das ist, fand ich auch leider schwach. Also da hätten sie sich einfach auf das verlassen müssen. Das verstehe ich auch nicht, warum sie da das so glatt gebügelt haben. Wie gesagt, die anderen Sachen sind schon drin und auch wenn es verschoben wird und der Punch einfach nicht da ist aus den Spielen. Deswegen ist da für mich schon so eine gewisse Werktreue da. Aber es ist halt weit entfernt von der Klasse und auch der Tiefe von der Vorlage einfach. Also das muss man leider sagen.
Ja, ist halt alles so, weiß ich nicht, so wegerodiert. Also keine Ahnung. Es ist halt so, als ob man dem Christoph Gronsen einen Silent Hill Puzzle gegeben hat und da fehlten 50 Teile, ne? Und er hat sich schon bemüht, das irgendwie zusammenzusetzen.
Ja.
Aber es fehlten halt schon 50 Teile. Ja.
Aber wie gesagt, so ein paar Leerstellen und dieses Sprunghafte, das ist was ich noch fein fand. Aber es gibt halt Sachen, die mich dann auch rausreißen, da bin ich dann auch raus. Also insgesamt bin ich ja doch relativ wohlwollend damit, aber es ist halt dann auch, dann sind die Sachen eigentlich fast für mich umso ärgerlicher, die dann nicht funktionieren und dann auch so absolut nicht funktionieren. So, wo ich dann denke, für mich ist dann doch das Potenzial da, ich bin in dieser Welt, ich will da doch das erleben, ich will das gleiche Gefühl die ganze Zeit haben wie im Spiel und dann, naja, verflüchtigt sich das so nach hinten raus. Und das ist, schade, weil ich gerade auch so großer Fan von seinem ersten Film war. Das ist ein bisschen, ist halt, macht das in vielen Aspekten besser. Aber ich fand den immer noch um einiges stärker als diesen, ich hatte es ja vorhin schon kurz erwähnt, als diesen schrecklichen zweiten. Ich habe den jetzt nochmal geguckt, extra als Vorbereitung für dich, um mir komplett mit Wissen reinzukommen. Aber ich habe mich so durchgequält. Ich bin tatsächlich auch eingeschlafen, bin dann irgendwie 2 Uhr aufgewacht, habe die letzte halbe Stunde noch geguckt und es ist schrecklich. Ich will den auch nicht. Aber da funktioniert wirklich für mich gar nichts. Also da ist es so lieblos, da hat wirklich sich keiner, glaube ich, mit dieser Vorlage auseinandergesetzt. Und das ist halt auch nicht, da hast du auch nicht die Bildsprache von Christoph Gongs, die ja hier trotzdem trotz aller Unzulänglichkeiten immer noch durchblitzt. Also das, nee, Und dann noch diese schrecklichen 3D-Effekte, weil es ja so dieser 3D-Hype-Zeit war damals und so, was ja jetzt gar nicht funktioniert. Der Pilmet hat sein Schwert oder seine Klinge da in den Bildschirm steckt oder irgendwelche Finger da vor der Kamera langfliegen und so. Und denke, Das so kurz dazu.
Ja, dann, ich würde sagen, da können wir diesen Sack eigentlich so langsam zumachen. Ne? Das, ja, wir haben es ja im Grunde.
Mehr braucht der Film nicht.
Ja, genau. Wir haben es gesagt, wir können nochmal sagen, also auf welche Filmstar-Sternchen-Wertung hast du dich denn jetzt am Schluss mit dir selbst geeinigt?
Ja, ich habe mich dann wohlwollend zu 3 Sternen durchgerungen, wegen meiner Christoph Gongs-Liebe und weil er, finde ich, das schon vieles, was die Etablierung und Inszenierung der Stadt angeht, richtig macht und ich den Trip von James gut fand, alles andere nicht. Aber deswegen sind es wohlwollend 3, 2,5 kann ich auch mitleben. Ich befürchte fast, wenn ich einen Rewatch nochmal mache, wären es eher 2,5. Aber nach dem ersten stehe ich bei 3 und dazu stehe ich auch. Ja.
Ja, also ich fand, wie gesagt, ich fand, es war ziemlich konfus. Ich finde, es wird der Vorlage überhaupt nicht gerecht. Es hat sehr viele Entscheidungen, wo ich nicht ganz verstehe, wieso das jemand getroffen hat, der eigentlich ein erfahrener und an sich auch guter Regisseur ist. Der Vibe ist da, es ist schon sehr viel auch, wo man merkt, dass man sich bemüht hat. Ist leider aber halt auch selbst bei den Sachen einiges dabei, wo ich sage, ja, der gute Wille ist erkennbar, aber funktioniert für mich nicht. Mhm. Wo ich dir noch zustimmen will, ist, dass tatsächlich, also gerade diese Monster-Designs sind schön übertragen. Man sieht auch, dass das viel noch praktische Effekte als Grundlage hat, auch wenn vieles so aussieht, als ob da nochmal mit CGI drüber gebügelt wurde.
Ja, das gerade bei den Lion-Figures ist das, glaube ich, der Fall. Also die haben, glaube ich, Grundlagen genommen mit echten Schauspielern auch am Set, aber ich glaube, da wurde auch an manchen Stellen vielleicht auch zu viel rüber gebügelt.
Ja. Ist ja echt leider häufig so, ne? Du hörst so, da wurde viel mit praktischen Effekten gemacht, aber damit das dann hinterher einen kohärenten Look hat, ne? Weil an anderen Stellen so viel CGI drin ist, dann gibt's dann meistens dann eben trotzdem einfach ein komplettes Replacement. Und dann wird es nur als Vorlage für das Effektstudio genommen, die sagen, ja, jetzt haben wir aber, wissen wir wenigstens genau die Beleuchtung, wie die aussehen muss. Dankeschön. Und von daher muss ich sagen, das ist dann trotzdem, selbst Sachen, die an sich ganz gut umgesetzt sind, visuell, wie diese Szene, die unweigerliche Silent Hill-Szene mit den Krankenschwestern, die zum Leben erwachen. Erstens habe ich jetzt oft genug gesehen und dann boxt er denen da die Köpfe weg und die zerspringen wie so Tontöpfe und alles irgendwie. Nee, ich sag 2. Ich sag 2, das war nichts.
Gutes Recht. Ist ein gutes
Recht.
Und bist immer noch, bist selbst damit höher als der Schnitt, glaube ich.
Ja. Also ja, und das, wie gesagt, das ist der Uwe Boll-Sockel, ne, der da hier jetzt ins Spiel kommt. Also deswegen wird es wohl eine 2 sein müssen. Aber ich fand's, unterm Strich bin ich rausgegangen und habe gedacht, das war nix. Das hätte ich mir gerne erspart.
Und ja. Ja, das ist das generelle Echo. Deswegen, also immer selber eine Meinung natürlich bilden, aber ich glaube, kaum jemand kann den so uneingeschränkt empfehlen. Selbst ich nicht, der noch halbwegs damit fein ist, aber.
Ja, nee, also wie gesagt, sagen, und selbst dann, wenn man sagt so, ja, aber hier, ne, das Kino braucht uns, wir müssen schon die Kinofilme anschauen, aber wenn man hier quasi nochmal 20 € in die Kino-Überlebensspendenkasse werfen will, dann, weiß ich nicht, dann geht lieber nochmal irgendwo Bukonia schauen oder sowas.
Ja, oder schmeißt es in die Kasse und geht einen Kaffee trinken oder so.
Ja, irgend sowas. Ja, dann würde ich sagen, Markus, vielen Dank für diese fulminante, dieses Debüt im Film-Podcast.
Ja, ich hoffe, ich habe mich halbwegs gut geschlagen. Es war mir eine Ehre. Es hat auf jeden Fall großen Spaß
gemacht. Wunderbar, würde ich sagen. Ganz hervorragend. Die Leute werden jetzt wahrscheinlich schon sich die Frage stellen, ne? Aber warum kam eigentlich immer der Christoph Feder?
Da kann ich zumindest sagen, wenn Leute Silent Hill, Return to Silent Hill auch so schrecklich finden, dann sind sie eher bei Christoph. Seine Wertung kann ich ja auch noch mit reinbringen, damit sein Geist hier noch durchwabert. Er hat 1,5 Sterne gegeben, tatsächlich.
Oh, das ist der seltene. Christoph wertet schlechter als ich. Krass, okay.
Ja, das soll nicht unerwähnt bleiben hier.
Nice, hervorragend, sehr gut. Ja, dann Brüder im Geiste, tut mir leid, Markus, muss er doch zurückkommen.
Verdammt, vielleicht nochmal ein Gastspiel bei irgendwas anderem. Wenn der neue Resident Evil Film rauskommt, da bin ich dann auch.
Wahrscheinlich denkt sich auch Christoph gerade, verdammt! Naja, so kurz davor.
Wir knobeln das hier nochmal aus.
Ja, ich habe einer frei und dann.
Also, ich komme gerne wieder, so ist nicht. Also, ich
sehr gut. Also, wer mehr von Markus hören will, der gehört auch Leinwandliebe. Bist du da auch zu hören?
Ja, bin ich auch öfter tatsächlich.
Sehr gut. Ausgezeichnet. Ja. Dann bleibt sozusagen. Da muss ich an dieser Abmoderation nichts ändern. Das ist sehr gut. Jetzt kann ich meine Routine hier einfach weiter abspulen. Also, Leinwandliebe, filmstarts.de, mehr Markus, auch mehr Christoph. Da ist ja jetzt offensichtlich garantiert ein Vakuum in euren Herzen, aber ihr wisst, dort findet ihr ihn. Bei uns, ne, also für diejenigen, die uns auf der anderen Seite hören, uns gibt's unter gamespodcast.de. Das war's für dieses Mal und dann hören wir uns beim nächsten Filmpodcast wieder. Bis dahin.